Liebe Geschwister, wir haben ja jetzt, so Gott will, in den nächsten vier Predigten, wenn ich predigen darf, ein Thema, nennt sich Predigtreihe Endzeitkompass. Gott hat mir aufs Herz gelegt, über diese Sachen zu sprechen. Und heute haben wir den ersten Teil. Da geht es um die Zukunft der Natur, des Universums, der Tiere und der Krankheiten. So Gott will, nächsten Sonntag gibt es dann den zweiten Teil, da geht es um die Zukunft der Menschheit, um die Zukunft der Politik und um die Zukunft der Moral und Ethik. Teil 3 wird dann sein, die Zukunft der Christen, der Gemeinde und die Zukunft der Religion. Und dann das letzte Thema, aber nicht, weil es das Unwichtigste ist, sondern meines Erachtens mit das Wichtigste überhaupt, das Thema die Zukunft Israels. Und ich hoffe und bete, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir durch diese Predigten eine richtige Blickrichtung bekommen für diese Dinge und uns nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen News, die in irgendwelchen Zeitungen oder auch YouTube-Portale davon sich gegeben werden. Ich will nicht sagen, dass das alles falsch ist, aber wir als Christen haben als Richtschnur nicht irgendein YouTube-Tuber oder wie die alle da heißen, sondern wir orientieren uns an die Bibel. Die hat sich noch nie geirrt. Sogenannte selbsterwählte Propheten haben schon viel Blödsinn geredet. Schauen wir in die Bibel hinein und dann wird der Herr uns auch die Dinge offenbaren. Ja, als Einleitung möchte ich einen Satz sagen, den hat Gott mir aufs Herz gelegt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Gott machte aus dem Chaos ein Paradies und der Mensch machte aus dem Paradies ein Chaos. Das hat Gott mir so aufs Herz gelegt, diesen Satz. Das ist mir bewusst geworden, als ich hineingeschaut habe, gleich am Anfang. Gott schuf die ganze Natur, das ganze Universum, die ganze Tierwelt. Wir werden jetzt gleich dazu noch ein paar Bilder finden. Das ist der erste Punkt. Gott schuf alles am Anfang. Das kann ich natürlich jetzt alles nicht lesen. Steht im ersten Buch Mose von Kapitel 1 bis 31. Ich lese nur am Anfang mal vor. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über den Tiefen und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann geht es ja so weiter. Und die Bibel berichtet uns davon, dass wir eben halt dort wirklich wunderbar hineinblicken dürfen, wie Gott das alles herrlich gemacht hat. Und wir haben ein ganz großes Problem ist, selbst die schönsten Flecke auf dieser Erde sind alle gezeichnet von der Sünde. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man so etwas sieht. Aber es war noch viel, viel schöner am Anfang. Und erst später, wenn die Ewigkeit wieder beginnt, neuer Himmel, neue Erde, dann werden wir es richtig erkennen, was ein Leben eigentlich beinhaltet. Ein Leben ohne Sünde. Allein das ist schon die Herrlichkeit des Himmels, dass es dort nie mehr Sünde gibt. Das würde für mich schon ausreichen. Endlich frei von dieser Sünde. Also am Anfang hat Gott dort alles wunderbar geschaffen. Und der Mensch sollte das alles gut verwalten. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26, 28 bis 31. Die lese ich uns mal vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Tieres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, die Baumesfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber alle Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war fürchterlich. Steht da nicht, ne? Nee, da steht nämlich, es war sehr gut. Eins. Es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Sieh mal, Gottes Diagnose nach der Schöpfung ohne den Sündenfall war perfekt. Gott hat alles wunderbar herrlich gemacht und der Mensch sollte es verwalten. Das ist schon eine Aufgabe, die der Mensch hatte. Und das hat Gott in den Menschen hineingelegt, Dinge zu verwalten. Auch das Herrschen hat Gott den Menschen gegeben, aber durch die Sünde herrschen wir alle nicht so, wie Gottes will. Aber am Anfang, vor dem Sündenfall, da sagt Gott, ihr sollt über diese Dinge herrschen. Warum? Weil wir zum Ebenbild Gottes gemacht sind und er ist der Herrscher. Vor dem Sündenfall hat das super funktioniert. Super. Und dann kam leider die größte Katastrophe. Die Sünde zerstörte alles und seitdem fließt auf dieser Erde ohne Ende Blut. Wir lesen im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 21 etwas. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Nach dem Sündenfall haben sie bemerkt, sie sind nicht bekleidet. Und sie haben versucht, mit Feigenblättern das zu bedecken. Das ist ein Bild, dass der Mensch aus eigener Kraft sich schön machen will vor Gott. Das funktioniert nur nicht. Sondern Gott musste eingreifen und Fell nehmen von Tieren. Und das ist klar, dass ein Tier sterben musste. 1. Mose 3, 21 ist schon der erste Beweis, dass eines Tages durch Blutvergießen der Mensch vor Gott bestehen kann. Denn als die Menschen das Fell hatten, war alles gut. Es musste ein Tieropfer gebracht werden. Und Gott selbst hat es getan. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch bei diesem Tieropfer Gottes Herz geblutet hat, weil er die Tiere, da komme ich gleich zu, unglaublich liebt. 1. Mose Kapitel 4, Vers 4, das lese ich uns nochmal ganz kurz vor, da steht, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Das ist Vers 4, genau, und dann Vers 8 bis 10, und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel, und er schlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit mir vom Ackerboden her. Und wie viel Blut schreit auf dieser Welt? Es scheint so, dass diese Erde blutrünstig ist. Es gibt kein Genug. Man müsste eigentlich denken, es müsste doch jetzt mal lang. Aber auch heute noch sterben Menschen, bringen sich um und Blut fließt ohne Ende. Und das ist eigentlich das Grausame. Was muss Gottes Herz geblutet haben schon bei diesem Tier, das geopfert werden musste, als er das Fell nahm, um Adam und Eva zu bekleiden? Die Tiere waren nicht dazu geschaffen, abgeschlachtet zu werden. Das haben wir verursacht, wir Menschen. Und noch schlimmer, als die Krone der Schöpfung, sein Ebenbild, einen anderen umbringte. Was muss Gott dort im Herzen empfunden haben für Schmerzen? Und Gott liebt seine Schöpfung und, das ist wichtig, die Schöpfung, die liebt Gott. Das werde ich euch gleich beweisen. 1. Mose 1, 31, Gott sah alles, was er gemacht hatte. Er hat sich das angeschaut. Und das, was wir ansehen, das wertschätzen wir. Also Gott hat gesagt, also er hat nicht gesagt, ich mache jetzt mal etwas und dann ist es okay. Nein, er hat danach alles sich angeschaut. Und Gott hat sicherlich darüber gestaunt, Mensch, guck mal, wie schön die Bäume sind. Die Sternwelt, das Universum. Wenn wir mal abends so spazieren gehen, wenn die Sterne so leuchten und ist in der Natur, dann kann man doch nur den Schöpfer anbeten, oder? Kann man den Schöpfer nur anbeten? Ich kann mir vorstellen, als Gott noch sah, und wir haben bis jetzt noch nie ein Universum gesehen ohne Sünde, auch die schönsten Sterne sind alle mit Sünde behaftet. Was muss das für eine Strahlkraft gehabt haben, als Gott alles so geschaffen hat? Und er sah sich das an und er freute sich darüber, meinte, sehr gut. In Psalm 19, Vers 1 bis 7, da lese ich uns auch noch mal was vor. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft und bis ans Ende. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Also die Bibel zeigt uns hier deutlich, dass die ganze Schöpfung hineingeht in diesen Lobpreis, in diesen Schall. Ist nicht so, wie die Menschen das machen. Die Menschen haben leider die Natur vergöttert und beten Sonne, Mond und Sterne an. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen den Schöpfer anbeten. Das ist interessant. Die Natur weiß, wem sie anbetet. Die betet Gott an. Und der Mensch ist so dumm. Der Mensch ohne Gott ist so dumm, dass er die Natur anbetet. Da ist die Natur schlauer als wir. Das ist eigentlich traurig. Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen, die Natur nicht. Aber die Natur weiß, wem sie die Anbetung zu bringen hat. Nämlich den Schöpfer. Psalm 38, Vers 7, da steht auch etwas Interessantes. Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Die Söhne Gottes, das ist die Engelswelt und die Morgensterne, ja, das sind die Sterne. Das heißt, die Gesternwelt hat Gott gelobt, gepriesen. Müssen wir uns mal vorstellen. Man weiß heutzutage, dass es eine unzählbare Zahl von Sternen gibt. Die Wissenschaft hat heute Jahr 2020 noch längst nicht alles erforscht, nur ein Bruchteil. Gott sagt, ich kenne sie beim Namen. Psalm 147, Vers 4. Er zählt die Zahl der Sterne, er kennt sie alle mit Namen. Die Wissenschaft ist heute mit den modernsten Mitteln nicht fähig, die zu zählen, geschweige ihren Namen zu kennen. Wisst ihr, was das bedeutet? Im Hebräischen, hier haben wir ja nun eine Frau, die das sehr gut kennt. Im Hebräischen, das habe ich euch auch schon gesagt, bedeutet der Name nicht einfach, dass das Fritz ist oder August, sondern der Name hat etwas mit der Persönlichkeit zu tun, mit dem Wesen des Menschen. Und wenn Gott alle Sterne beim Namen kennt, dann ist es nicht nur, dass er weiß, der heißt Pluto und der heißt so und so, sondern das bedeutet, Gott kennt jeden Stern in- und auswendig, was er für Eigenschaften hat. Die Wissenschaft ist heute noch nicht mehr fähig dazu. Gott kennt sie beim Namen, das bedeutet, er kennt alle. Er kennt alle Eigenschaften, er kennt jede Größe, er weiß genau, wie alles funktioniert. Da bildet der Mensch sich so viel ein. Der Mensch weiß gar nichts gegenüber seinem Schöpfer. Wie herrlich das Gott gemacht hat. Und die Schöpfung lesen wir in Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von der Schaffung der Welt an den Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne entschuldigen seien. Gott hat in seiner Schöpfung seine Fingerabdrücke hinterlassen. Und nur ein Narr erkennt nicht Gott in der Schöpfung. Übrigens, jeder ernstzunehmende Wissenschaftler, Biologe und Geologe und wie sie alle heißen, jeder ernstzunehmende Wissenschaftler bestätigt, dass es ein unglaubliches System geben muss in der Schöpfung. Die sind natürlich zu stolz zu sagen, dass es Gott ist. Die sagen, dass irgendwo eine Kraft oder eine Intelligenz, ne? Stephen Hawking, dieser hochintelligente Mann, schade, dass er nicht die Augen geöffnet bekommen hat. Ein hochinteressanter Mann, unglaubliches Wissen, der hat das auch gesagt. Also zu behaupten, Chaos und so, das sind Leute, die kann man nicht ernst nehmen. Er hat das bezeichnet als eine hohe Intelligenz. Er hat leider Gott nicht erkannt. Hätte doch Jesus erkannt, das hätte Jesus aus diesem Mann machen können, mit dem Wissen. Er blutet immer besonders mein Herz. Die Schöpfung, jetzt müsst ihr euch mal festhalten, was jetzt passiert, über die Schöpfung. Römer 8, 18, da sagt Paulus, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung, die wartet, auf was denn? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen wartet auf die Erlösung. Die Bibel sagt uns, dass die Schöpfung sich danach sehnt, dass das Reich Gottes vollendet wird. Die Menschen wollen davon nichts wissen, die Schöpfung sehnt sich danach. Wenn wir uns das mal überlegen, dann kann man wirklich nur staunen. Übrigens, wir werden nachher auf Dinge kommen. Warum sage ich das am Anfang? Ich möchte euch Gottes Herz zeigen, wie er über diese ganzen Dinge denkt. Weil wir so ruchlos mit der Schöpfung umgehen. Glaubt es mir, Gott hasst es, wenn wir der Umwelt Schaden zufügen. Gott hat die Umwelt geschaffen. Er liebt sie. Die Schöpfung selbst liebt Gott, betet ihn an, sehnt sich nach ihm. Und deswegen sollten wir auch Menschen sein, denen das nicht egal ist, was mit dieser Welt passiert. Gott liebt besonders Tiere. Gott liebt besonders Tiere. Das kann man an der Bibel so klar beweisen. 1. Mose Kapitel 6, die Verse 19 bis 22, können wir das lesen. Sollten immer ein Männlein, ein Weiblein von den ganzen Tieren mit in die Arche. Wie viele Menschen wurden errettet? 8. Wie viele Tiere? Unzählbar. Das heißt, mit Abstand wurden in der Arche viel mehr Tiere gerettet als Menschen. Das ist eine Ohrfeige für alle, die behaupten, mit den Tieren können wir ruhig umgehen, wie wir wollen. Massenhaltung können wir ruhig machen, die sollen doch krepieren. Gott sieht das ganz anders. Für Gott sind Tiere so wichtig, dass er gesagt hat, euch nehme ich alle mit in die Arche. Die Menschen sind nur 8 reingekommen. Die Tierwelt, da waren wesentlich mehr dabei. Das ist interessant. Und in Hiob Kapitel 38, in Hiob Kapitel 38, Vers 41, da steht auch was Interessantes. Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung? Was? Wer schreit zu Gott? Die Jungen der Raben. Wisst ihr, wir machen unser Ding und glauben, wir müssen alles selbst managen. Die Tiere, die schreien zu Gott. Das sagt nicht ich, das steht hier in Hiob. Die schreien zu Gott. Seitdem ich das weiß, wenn so ein Rabe Töne von sich gibt, höre ich jetzt mehr hin. In Psalm 104, Vers 21, da steht auch etwas Interessantes. Psalm 104, 21. Die jungen Löwen brüllen nach Raub. Sie fordern von Gott ihre Speise. Das heißt, wenn da irgend so ein Löwe im Urwald da, in Serengeti oder wo das da auch überall ist, wenn die da brüllen, dann sagt die Bibel, die brüllen zu Gott und um Hilfe. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Übrigens, Tiere gab es vor dem Sündenfall. Das können wir lesen im 1. Mose, die Kapitel 1 bis 31, also da gab es ja genug Tiere. Tiere gab es vor dem Sündenfall, es gab Tiere nach dem Sündenfall, 1. Mose 4, Vers 4. Kann ich euch vielleicht mal kurz vorlesen. Kain hat was geopfert? Ein Schaf. Das war vor dem Sündenfall noch, ne? Tiere gab es nach dem Sündenfall. Wann war der Sündenfall? 1. Mose 3. Wann opferte Kain? 1. Mose 4. Also sehen wir das. Die waren auch da. Und die Tiere waren vor der Flut da. Das wissen wir. 1. Mose 6, 19 bis 22 haben wir schon gelesen. Also könnt ihr nachlesen. Und nach der Flut 1. Mose 8, 15 bis 19. Im tausendjährigen Friedensreich, was wird es dort geben? Tiere. Man höre und staune. Jesaja Kapitel 11, Vers 6 bis Vers 10. Da steht: Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und das Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch vergeblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspruch Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht. Nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Hier ist das zukünftige tausendjährige Friedensreich, wo Jesus Christus als Messias auch von Israel erkannt wird. Und was passiert da? Herrlichkeiten über Herrlichkeiten. Der Friedefürst herrscht. Und was passiert? Was heute unmöglich ist, Wolf und Lamm, die spielen miteinander. Muss man heute machen. Also macht das bloß nicht. Ne? Also muss man da heute mal einen Wolf reinschicken. Das arme Tier, das Lamm, wird dann nicht mehr lange da sein. Es sei denn, Jesus ist der Herr. Merkt ihr das? Jesus bändigt alles. Jesus macht nicht nur unter Menschen Frieden, auch unter Tieren Frieden. So eine Kraft hat die Herrlichkeit des Friedefürsten. Wenn Jesus eines Tages im tausendjährigen Friedensreich herrscht, dann müssen wir nie mehr Angst haben. Dann müssen wir nie mehr Angst haben. Da wird nie mehr was passieren. Herrlich. Also, merken wir, und deswegen glaube ich auch, das ist meine Meinung, die Bibel sagt dazu nichts, ich glaube, dass auch in der Ewigkeit neue Himmel, neue Erde, da wird es Tiere geben. Weil das wäre unlogisch, wenn es da keine geben würde. Vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall, vor der Flut, nach der Flut, im tausendjährigen Friedensreich, hier in dieser Zeit der Gemeindezeit, in jeder Zeitepoche ist der Mensch mit Tiere zusammen und ausgerechnet in der Ewigkeit soll das dann nicht mehr so sein, glaube ich nicht dran. Ist für mich eine ganz logische Sache. Übrigens das Wort Seele, eine Tiere, Tiere haben auch Seele. Nefesh, das Wort Nefesh im Hebräischen hat mehrere Bedeutungen. Der Unterschied zur Seele des Menschen ist, im Hebräischen wird das deutlich, dass das Wort Nefesh nicht eine Intelligenz hat, so mit Gott zu kommunizieren wie der Mensch. Aber es besitzt eine Seele, ganz klar, das sagt die Bibel. Ja? Aber das Tier kann drei wesentliche Fragen Gott nicht stellen. Woher komme ich? Wozu bin ich da und wohin gehe ich da? Und er hat eine Intelligenz und kann mit Gott kommunizieren. Das ist der Mensch. Das hat das Tier nicht. Aber trotzdem liegt das Tier auf dem Herzen Gottes. Das ist interessant. Das war alles Einleitung. Jetzt geht die Predigt los. Also das Erste, was wir uns mal durchlesen wollen, was ist die Zukunft? Umweltzerstörung. Der dritte Teil der Erde wird verbrannt. Das kommt auf uns noch zu. In Offenbarung, Kapitel 8, Vers 7, da steht etwas. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Erde verbrannte, bis dahin mal. Der dritte Teil der Erde verbrannte. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der dritte Teil, das erwartet uns noch. Eine Statistik sagt, von 1960 bis 1990 hat sich die Zahl der Naturkatastrophen verfünffacht. Nur in dieser kurzen Zeit, das sind 30 Jahre Epoche, verfünffacht. Mittlerweile hat sich es wahrscheinlich verzehnfacht. Und es wird noch schlimmer werden. Und wir sehen anhand der Bilder auch nur so kleine Eindrücke, wie fürchterlich das ist. Die Welt steht in Flammen. Wir haben es ja jetzt gerade auch in Australien, ganz heftige Brände und wichtige Bäume, die Fauna, Flora, da komme ich gleich noch zu, fürchterliche Sachen. Diese Erde, die Gott geliebt hat, die er geschaffen hat, wird durch Gericht ein Drittel verbrannt. Was wird noch passieren? Erdbeben. Jesus sagt in Matthäus 24, 7, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Und das können wir auch sehen, wenn wir uns damit beschäftigen, dass das ständig zunimmt. Ich werde dazu gleich was sagen. Aber all die Erdbeben werden nichts sein gegen das, was in Offenbarung 16, Vers 18 steht. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner Und ein großes Erdbeben geschah, das gleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war. Ein so gewaltiges, so großes Erdbeben, das kommt auch noch auf uns zu, auf diese Erde. Seit einigen Jahren werden durchschnittlich an jedem dritten Tag ein Erdbeben, das Stärke 6 auf der Richterskala erreicht oder überschreitet, gemessen. Die Häufigkeit solcher schwerer Erdbeben hat enorm zugenommen gegenüber den damaligen Zeiten. Und auch das ist ein Zeichen der Zeit, dass Jesus wiederkommt. Er sagt, daran kann man es erkennen. Und wir sehen, dass die Welt aus den Fugen gerät. Also, Erdbeben werden zunehmen. Noch eine Sache bei der Umweltzerstörung. Der dritte Teil der Bäume wird verbrennen. Auch Offenbarung Kapitel 8, Vers 7. Da ist nicht nur die Erde gemeint, sondern alles grüne Gras, der dritte Teil der Bäume verbrannte. Der dritte Teil der Bäume verbrannte. Das ist ein grausames Bild, wenn wir sehen, diese schönen Bäume, und damit hängen natürlich auch die Tiere wieder zusammen. Da sind ja Insekten, die sind lebensnotwendig. Wir wissen heutzutage, wenn es irgendwann keine Bienen mehr gibt, dann geht die Welt aus. Das sage ich euch. Die sind für das Ökosystem unersetzbar. Die Wale im Wasser auch, da komme ich nachher zu, was da alles noch passiert. Ja. Also hier sehen wir das, die Bäume werden verbrennen. Woher kommt denn Sauerstoff? Rund 50% kommen aus dem Wald, den wir rapide abholzen. Der Rest vom Sauerstoff kommt aus dem Meer. Was macht der Mensch? Der Mensch ist eigentlich bekloppt. Er bringt sich selbst um. Selbstmord. Das ist wirklich Selbstmord, was der Mensch macht. Und deswegen, die Bibel sagt, der dritte Teil der Bäume wird verbrennen. Und dann können wir uns vorstellen, wie die Sauerstoffqualität in Zukunft hier sein wird. Die Leute haben jetzt schon Angst von CO2 hohe Werte. Das ist alles noch Mickey Maus. Das wird viel schlimmer werden. Viel, viel schlimmer. Selbst in China, wo die Leute schon kaum noch atmen können, das ist alles noch gar nichts. Das wird noch viel schlimmer kommen. Können wir uns vorstellen, was das für ein Leben ist, wenn du nicht mehr Sauerstoff hast? Das kennen wir, ne? Wenn du mal irgendwo in so einer Garage bist und da läuft irgendwie Motoröl oder ein Auto läuft da drinne, dann wird dir schwarz vor Augen. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann die Welt so zerstört sein wird, nach diesen Katastrophen, dass der Mensch wohl kaum noch atmen kann. Dann noch etwas Fürchterliches. Der dritte Teil der Fauna und Flora, sprich Pflanzenwelt, wird zerstört. Das lesen wir auch in Offenbarung 8, 7. Und alles grüne Gras verbrannte, ein Drittel. Und wir wissen, dass auch die Fauna und Flora natürlich immer wieder auch etwas zu tun hat mit dem ganzen Ökosystem. Tiere sind davon betroffen, natürlich. Ja. Wir müssen uns mal vorstellen, wenn das Gras nicht mehr so da ist, dann haben viele Tiere nichts mehr zu trinken. Viele Tiere trinken auch von diesen. Wenn es morgens Tau ist, dann haben sie Wasser. Das wird es dann so in dieser Form nicht mehr geben. Ja, und etwas ganz Fürchterliches, der dritte Teil des Meeres wird zerstört. Offenbarung Kapitel 8, Vers 8, da steht, und der zweite Engel posaunte, und etwas wie ein großer, feuerflammiger Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Das Meer ist das Lebenserhaltungssystem für den Planeten. Da es die Hälfte allen Sauerstoff zum Atmen liefert und das Klima reguliert. Das Meer ist auch die Pumpe, die uns frisches Wasser ermöglicht. Es ist gemeinsam mit der Sonne die treibende Kraft des globalen Kreislaufs, der das Wasser vom Land über das Meer in die Atmosphäre und wieder zurück aufs Land transportiert. Das gehört zusammen. Und wenn wir das zerstören, und da sind wir dabei, und es wird noch schlimmer, dann gehen die Lichter aus. Dann gehen die Lichter aus. Und ich weiß nicht, ob da noch Bilder sind vom Meer. Das Trinkwasser wird überall knapp. Auch momentan immer wieder auch in Israel hat man immer wieder auch Probleme mit dem Trinkwasser. Israel natürlich, das ist der Herr, der das schenkt. Der schenkt dann immer kluge Juden, die etwas erfinden. Die haben ein System erfunden, dass sie aus dem Salzwasser Trinkwasser gewinnen können. ich werde, wenn ich mit Israel, dann werden wir ganz viel hören, was da für kluge Köpfe bei sind. Aber das wird passieren. Der dritte Teil des Meeres wird zerstört. Wir haben heute schon Regionen, wo das Wasser so knapp ist, dass nur noch Rationen getrunken werden dürfen. Leute, die in Afrika sind und in anderen Städten gewesen sind, in andere Länder, und sind zurück nach Deutschland gekommen, die haben Ungläubige. Die haben sich geschämt für ihr Verhalten. Männer, die sich sonst unter fließendem Wasser rasiert haben, machen das nicht mehr. Nachdem sie gemerkt haben, wie kostbar Wasser ist. Und wir hauen das einfach weg. Ich glaube, dass wir eines Tages, auch du, vor Gott Rechenschaft geben musst, wie du mit seiner Schöpfung umgegangen bist. Da bin ich fest von überzeugt. Der dritte Teil der Lebewesen im Meer wird auch getötet. Der dritte Teil, Offenbarung 8, Vers 9. Und er starb, der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Der dritte Teil des Meeres, und das hat Katastrophenfolgen. Wir erleben jetzt schon so den Anfang, das wird noch viel schlimmer werden. Mein Herz blutet, wenn ich die Zerstörung sehe, wenn ich manchmal sehe, wie die Fische in ihren letzten Atemzügen da leben mit ölverpestem Wasser, weil wir so raffgierig sind und zerstören sie und bringen sie um. Das muss grausam sein. Als ich in Australien die Waldbrände gesehen habe und ich habe gesehen, wie kleine Koalabären behandelt worden, weil sie verbrannt worden, wie sie geschrien haben. Glaubt es mir, das lässt Gott nicht kalt. Da blutet Gottes Herz und Gott wird richten, das sage ich euch. Die Gerichte kommen. Das lässt Gott nicht mit seiner Schöpfung machen. Wir sollten da uns mal ganz neu auch positionieren. Plankton, die bedeutendste Gruppe von Pflanzen- und Tierwelten auf dem Planeten, ausgenommen Bakterien. Die Planktonmenge hat sich seit 1950 um 40% reduziert. Dennoch wird mittlerweile Plankton von norwegischen und japanischen Fischereikonzernen kommerziell genutzt, um Millionen Tonnen von Plankton für die Umwandlung in proteinreiches Tierfutter zu gewinnen. Man macht das Ökosystem völlig platt, nur um Tierfutter zu haben, weil wir immer mehr essen und alles ausufert. Ja? Jedes Jahr werden 65 Milliarden Tiere geschlachtet, um Menschen zu ernähren, und 40% von all dem gefangenen Fisch wird zu Katzenfutter und Fischmehl verarbeitet, um damit Schweine, Hühner, Zuchtlachse, Pelztiere zu füttern. Wegen dem Rückgang der Fischpopulation planen die Unternehmen, Fischmehl durch eine Planktonpaste zu ersetzen. Das sind erschreckende Zahlen, oder? Und wisst ihr, was passiert? Dieses Plankton, das ist so wichtig für die Tierwelt im Meer. Und die Tierwelt ist wieder wichtig für uns. Die Wale zum Beispiel. Die Wale sind für das Ökosystem, das Plankton, so wichtig. Das, was die dort produzieren, das ernährt das Plankton. Und ein Wal produziert viel Nahrung für das Plankton. Und wenn die Wale sterben, dann kriegt das Plankton keine Nahrung mehr. Und wenn das Plankton abgeht, dann geht auch bei uns die Luft raus. Vielleicht könnt ihr jetzt auch besser verstehen, warum manche Menschen dagegen protestieren. Und das sollten wir auch tun als Christen. Das ist ja unglaublich, was da passiert. Die Bibel sagt das vorher. So Gott will, nächsten Sonntag, wenn ich über den Menschen spreche, dann kriegt ihr einen Schock, wie der sich noch entwickelt wird. Aber es wird alles noch viel schlimmer. Da kommen wir noch drauf. Hungersnöte ist der nächste Punkt. Habe ich eben schon vorgelesen. Matthäus 24, Vers 7. Hungersnöte hier und dort. Jetzt passt mal gut auf. Die Vereinigten Nationen schätzen, dass weltweit rund 795 Millionen von insgesamt 7,5 Milliarden Menschen hungern. Das sind knapp 11% der Weltbevölkerung oder etwa jeder neunte Mensch, 780 Millionen der hungernden Menschen leben in Entwicklungsländern. Und wir wissen das, dass die Konzerne, wir produzieren so viel Nahrungsmittel, dass wir könnten die ganze Welt dreimal ernähren. Aber um Profit wegen vernichtet man die Nahrungsmittel, um den Preis zu halten. Wisst ihr, was das für eine Sünde ist? Hier sind einige Leute dabei. Ja, muss ich mal gucken. Nee, vielleicht ihr beide. Die den Holocaust erlebt haben. Die im Krieg waren. Die wissen noch, das zu schätzen. Mein Vater, wenn ich Brot wegschmeißen wollte, dann, da konnte er aber richtig gallig werden. Das konnte er nicht ab. Ich kann das verstehen. Wir wissen gar nicht, was Hunger ist übrigens. Ne? Wir haben Appetit. Ich glaube, hier hat noch nie einer von uns gehungert. Außer die Älteren im Krieg. Aber sonst wir, das ist doch lachhaft. Unser Magen knurrt nach 3 Stunden, aber der kann auch noch ein paar Tage aushalten. Also Hungersnote werden sein. Und wisst ihr, wenn man diese Bilder sieht von diesen kleinen Kindern, die nichts zu essen haben, die verhungern, sollten wir uns mal neu überlegen, wie wir mit unserem Leben umgehen. Wir nörgeln und ärgern uns. Wir haben doch überhaupt gar keine Probleme, Leute, wenn es um Essen geht. Unser Problem ist, ob wir uns Sesambrötchen holen, Mohnbrötchen oder ein Croissant oder einen Kuchen oder einen Bienenstich. Das sind unsere Probleme. Dafür sollten wir Buße tun. Die haben nichts. Die würden alles geben, um einen Tag mal so ein Leben zu führen, wie du und ich leben kann. Und wer bist du und ich, dass wir das verdient haben? Wir sind doch nicht besser als diese kleinen Kinder. Wir sind doch kein Deut besser. Das ist doch Gnade, dass Gott uns in ein Land schickt, dass wir jeden Tag essen und trinken in Hülle und Fülle. Wie muss das Gott im Herzen wehtun, wenn er sieht, wie undankbar wir sind? Auch wir als Christen, wie oft sind wir undankbar? Nörgeln rum. Mensch, keiner von uns lebt auf der Straße, glaube ich, oder? Wir haben alle mehr als ein Jackett zu Hause. Wir haben so viel zu essen, zu trinken. Wir haben ein Dach über dem Kopf, was vernünftig ist. Wir müssen nicht auf der Straße leben. Uns geht so gut. Und vor allem wir als Christen, wir haben noch Jesus, der uns auch geistlich alles gibt, was wir brauchen. Eigentlich müssten wir jeden Morgen aufstehen, Salto vorwärts, Salto rückwärts. Herr Jesus, womit habe ich dieses Leben verdient? Anstatt das mögeln wir von morgens bis abends und sind der Meinung, wir haben die fetten Probleme. Unsere Probleme sind Luxusprobleme, das sage ich euch mal, zu über 90%. Der dritte Teil des Trinkwassers wird zerstört. Offenbarung 8, die Verse 10 bis 11. Und der dritte Engel posaunte und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des dritten Sternes war Wermut. Und der dritte Teil des Wassers wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht worden sind. Das wird erst ein Chaos sein, wenn wir nichts mehr zu trinken haben auf dieser Welt. Das kommt. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Wir flippen schon aus, wenn wir ein paar Stunden nichts trinken. Ne? Das wird eine andere Dimension haben. Wie knapp ist eigentlich das Wasser? Jetzt hört mal gut zu. Vorhersagen des World Resource Institute gehen davon aus, dass bis zum Jahr, pass gut auf, bis zum Jahr 2040, ist nicht mehr so lange, ungefähr 33 Länder unter einer akuten Wasserkrise leiden werden. Viele dieser Länder befinden sich in Afrika und dem Nahen Osten. Nach einer UNICEF-Prognose werden bis zum Jahresende von 2017 etwa in Äthiopien allein 9 Millionen Menschen keinen Zugang mehr haben zu sauberem Trinkwasser. Das Problem des Wassermangels beschränkt sich aber nicht allein auf Entwicklungsländer. In den USA, etwa in Kalifornien, gibt es aufgrund von Klimawandel und Dürreperioden ebenfalls regelmäßig akute Wasserknappheit. Die brüsten sich, können aufrüsten, Milliarden von Bomben bauen. Und Gott sagt, ihr Narren, es nützen euch die Bomben, wenn ihr nichts mehr zu trinken habt und sterbt. Die Bedeutung von sauberem Trinkwasser für unser Überleben kann eigentlich nicht genug betont werden. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, geht davon aus, dass im Jahr 2040 weltweit 600 Millionen Kinder in Regionen mit extremen knappen Wasserreserven leben werden. Das ist eine Prognose. Und leider sehen wir die schon oft erfüllt. Ich hoffe, dass wir durch diese Predigten dankbarer werden. Und dass wir immer überlegen, ob wir den Wasserhahn immer noch einfach so laufen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in der Vorbereitung mindestens genauso oft zum Herrn gerufen: Herr, vergib mir. Noch eine schlimme Sache. Der dritte Teil der Sonne, des Mondes und der Sterne werden zerstört. Dies wird katastrophale Folgen in der Atmosphäre haben. Zum Teil Verfinsterung und andererseits eine Verstärkung der Sonneneinstrahlung, das wohl zu bösartigen Geschwüren führen wird. Die Bibel sagt in Offenbarung 8, Vers 12, und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht genauso. Und wir wissen, dass das mit dem Ökosystem auf sich hat, wenn es keine Sonne gibt. Ohne die Sonne könnten viele Sachen gar nicht leben. Und die wird verdunkelt sein. Das heißt, es wird alles systematisch unter dem Gericht Gottes. Unglaublich. Da werden unglaublich Lichter ausgehen. Offenbarung 16, Vers 2, da steht, und der erste Engel ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Das wird im antichristlichen Reich so sein. Da sage ich, so Gott will, nächsten Sonntag was zu. Offenbarung Kapitel 16, Vers 11. Und die Menschen lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Durch das, was jetzt schon alles passiert mit den Ozon übermäßig und die Sonneneinstrahlung, da werden wir nachher noch kommen zu den Krankheiten, was passiert. Aber Sonne, Mond und Sterne, wenn die dort auch, und das wird immer mehr passieren, in Not kommen, dann hat das mit uns etwas zu tun. Und das werden wir erfahren, wenn plötzlich nicht mehr die Atmosphäre so schützend über uns ist. Hautkrebs wird in der Endzeit wahrscheinlich gang und gäbe sein. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen noch rausgehen können, ich keine Ahnung, wie das passieren soll. Es muss auf jeden Fall fürchterlich sein. Und es gibt noch ein fürchterliches Gericht an Erde und Universum. Offenbarung Kapitel 6, auf dieser Erde, wo wir leben. Offenbarung Kapitel 6, Verse 12 bis 17, ich lese uns das vor. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein hirrender Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttet von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel werden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Noch kannst du Jesus als deinen Retter annehmen, noch kannst du ihn als deinen Herrn annehmen. Eines Tages wird er dein Richter sein, wenn du das versäumst. Und die Bibel sagt, wehe dem, der in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Ich sage dir, wenn du Gott begegnest und hast keinen Frieden mit Jesus Christus, dann wünsche ich dir, dass du keine Sekunde mehr ruhig schläfst, bis du das geklärt hast. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens, mit diesem Jesus Christus Frieden zu haben. Daran hängt deine ganze Ewigkeit. Lass dich vom Teufel nicht irgendwas erzählen. Das kleine Leben hier, 70, 80 Jahre, das geht schneller vorbei, wie du gucken kannst. Und dann beginnt die Ewigkeit. Lass dir nicht vom Teufel die Ewigkeit rauben. Jesus hat alles für dich vollbracht. In Lukas Kapitel 21, Vers 10 und 11, da steht auch noch was. Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Die Bibel sagt uns das auch noch in Jesaja. Ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen vorlesen, sonst schaffe ich die Predigt nicht. Jesaja 24, die Verse 18 bis 20, sagt auch noch etwas dazu. Und wir lesen etwas, das noch passieren wird, in Sacharja, Kapitel 14, Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Er lässt jeden sein Fleisch verwesen, während er noch auf seinen Füßen steht. Und seine Augen werden deswegen in ihre Höhlen und seine Zunge wird in seinen Mund verwesen. Das ist ein Bild für atomare Macht. So sterben Leute unter Atomeinfluss. Das ist eine innerliche Verbrennung. Und in Sacharja 14 ist gemeint, Speziell, wenn das antichristliche Reich sich gegen Israel erheben wird und dann wird Jesus selbst für sein Volk eintreten. Und dann wird Israel den Sieg haben, obwohl das menschlich nicht möglich ist. Aber weil Jesus sich zu dem Volk... Und was sagt der Herr? Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Israel sind. Es ist gefährlich, gegen Israel zu sein, das sage ich dir. Musst du dann die Bibel mal lesen. Es wird also dort ein unglaubliches Gericht geben. Das tausendjährige Reich findet aber noch auf dieser Erde statt. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 6 und Jesaja 11, 6 bis 10, wo der Bär mit den Lamm weidet, so, das wird noch auf dieser Erde stattfinden. Also selbst in dieser siebenjährigen Gerichtszeit wird die Erde nicht völlig zerstört werden, zumindest nicht so, dass Jesus nicht danach, wenn er wiederkommt, noch ein tausendjähriges Friedensreich aufbauen kann. Das wird nicht auf einer neuen Erde stattfinden, das kommt auch noch. Aber diese Erde, auf der wir jetzt leben, die wird der Herr nochmal umwandeln, nachdem sie in den 7 Jahren der antichristlichen Zeit zerwüstet und zerstört war. Da werden Kriege sein und Naturkatastrophen. Aber Jesus wird das alles hinkriegen, um, wenn er wiederkommt, dann das tausendjährige Friedensreich aufzubauen. Und erst danach, im Endgericht, wird diese Erde vernichtet. Das lesen wir in 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 13 und Offenbarung 21, 1. Neuer Himmel, neue Erde. Das passiert. Und dann wird auch diese Erde nicht mehr da sein. Dann macht Gott nochmal etwas neu. Also das ist die Zukunft. Wenn Leute sagen, diese Erde wird völlig zerstört werden und in ein Nichts sich auflösen, müssen wir sagen, das ist nicht ganz richtig. Die wird zwar ziemlich platt sein und eigentlich nicht mehr belebbar, aber wenn Jesus wiederkommt, wird er das alles hinkriegen, um das tausendjährige Friedensreich aufzubauen. Die Gegenwart des Herrn Jesus kann das zerstörendste Werk wieder zum Leben erwecken. Die Gegenwart Jesu. Wenn Jesus in dein Leben ist, ist egal, wie kaputt dein Leben war, egal, wie gefesselt du bist, wenn er kommt, das ist das schöne Lied, wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten. Ich gebe mir noch ein bisschen, ja. Oh, ich weiß gar nicht, was ich das schon soll. Ja, Krankheiten. Es werden vermehrt Seuchen auftreten, sagt die Bibel. Ich habe heute nur ein paar genannt, zum Beispiel die Pest. Im Mittelalter war die Pest die gefährlichste Infektionskrankheit in Europa und forderte während der Seuchenwelle von 1347 bis 1357, das waren 5 Jahre, mehr als 25 Millionen Todesopfer, rund ein Drittel der Bewohner Europas. Ja? Ältere Leute können sich das sicherlich nochmal in Erinnerung rufen. Die Pest, ein Gericht, die Cholera. Weltweit gibt es laut Weltorganisation WHO jährlich 1,3 bis 4 Millionen Cholerafälle. 21.000 bis 143.000 Menschen sterben jedes Jahr an dieser Krankheit. Cholera, noch eine Krankheit, die sogenannte spanische Grippe. Im Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 18 andauerte, kamen rund 17 Millionen Menschen um durch den Krieg. Jetzt passt gut auf. Die spanische Grippe, die 1918 plötzlich auftrat und bis 1920 weltweit wütete, sogar in Indonesien und auf Samoa, raffte je nach Schätzung zwischen 20 bis 100 Millionen Menschen hin. Sie hinterließ wahrscheinlich mehr Tote als jede andere Krankheit davor und danach in der Geschichte der Menschheit. Das ist Wahnsinn, ne? Pocken, auch eine Krankheit. Oder die Tuberkulose, TBC, Lungenerkrankung. Rund 1,6 Millionen Menschen sind 2017 an Tuberkulose gestorben. Mehr als an AIDS oder anderen Krankheiten. Das größte Problem, die Erreger reagieren immer weniger auf Antibiotika. Noch von der Immunschwächigkeit AIDS ist Tuberkulose die am häufigsten tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Das sind alles Krankheiten, die gekommen sind und die Menschen so weggerafft haben. Der Mensch denkt, er ist so groß und bildet sich da so viel ein. Es gibt auch die sogenannte Schweine- und Rinderpest. Das war ja auch noch erst vor kurzem, gar nicht so lange her, noch aktuell, wo die Tiere eben halt auch so ein Virus übertragen haben. AIDS, der SARS-Virus, das ist sozusagen der Vorreiter von dem Coronavirus, der ja momentan aktuell auch Panik macht. Und das sind Gerichte. Das sind Seuchen, die zunehmen. Und die Wissenschaftler haben bis zum jetzigen Zeitpunkt auch gegen diesen Virus, den Coronavirus, noch kein Mittel. Ich bete dafür, versteht mich nicht verkehrt, ich bete dafür, dass der Herr das schenkt, dass Menschen am Leben bleiben. Aber die Bibel sagt uns deutlich, durch die Seuchen, die zunehmen werden in der Endzeit, werden immer mehr Menschen weggerafft. Es gibt noch eine fürchterliche Krankheit, die kannte ich vorher gar nicht. Das ist die sogenannte Prionärerkrankung, diese Prionerkrankung. Diese tödlichste Krankheit der Welt, auch übertragenes schwammiges Hirnleiden genannt. Bei dieser Krankheit kommt es zu einer schwammigen Veränderung im Gehirngewebe. Es gibt keine Therapiemöglichkeit, diese Krankheit verläuft immer tödlich. Im Endstadium hat der Mensch keine Möglichkeit mehr, seine Umgebung wahrzunehmen. Fürchterliche Krankheit. Wir haben andere Krankheiten. MS, Multiple Sklerose, ist auch eine fürchterliche Krankheit. So eine kleine Tochter habe ich ja, Gott sei Lob und Dank, kann ich noch gehen und kann mich noch bewegen. Aber was muss das bedeuten, wenn irgendwann die ganzen Funktionen nicht mehr da sind? Menschen sind noch völlig klar im Kopf, manchmal ist das dann auch geschädigt, aber wie grausam. ALS, Stephen Hawking hat diese Erkrankung gehabt. Dass plötzlich alle Nerven weg sind und du sterbst am lebendigen Leibe, wollte ich schon sagen, das ist grausam. Die Nervenkrankheiten, ganz abzusehen, komme ich gleich noch drauf. Krebs natürlich, ne? Allein im Jahr 2019 starben in Europa rund 1,4 Millionen Menschen an Krebs. Und das ist wahrscheinlich eine Krankheit, vor der wir alle Panik haben. Und es nimmt zu. Früher hat man Leute irgendwie gehört, da war im Krankenhaus eine Lungenentzündung gehabt, war alles gut. Und heute gehen Leute ins Krankenhaus und hörst nur noch ihr Krebs. Krebs, Krebs, Krebs. Das ist so, wie früher ein Schnupfen war, ist heute Krebs. Ich glaube, dass es etwas zu tun hat mit unserer Ernährung, das wissen Leute. Und ich glaube, dass es auch etwas zu tun hat, dass Gott, dadurch, dass der Mensch die ganze Natur zerstört, das Gericht loslässt. Was der Mensch sät, erntet er. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Schwerste Geschwüre und Verbrennungen durch Umweltzerstörung, habe ich eben gelesen. Offenbarung 16, 2, 8 und 11. Und diese Geschwüre, das wird in der Endzeit speziell zunehmen, wenn die Sonne eben halt dort völlig auseinandergelegt wird. Wenn die Atmosphäre kaputt geht durch die Zerstörung der Umwelt, wenn die Bäume, die Fauna, die Flora, das Weltmeer, wenn das zerstört wird, dann wird die Sonne eine Aggressivität haben. Das ist, als wenn du mit einem Bunsenbrenner auf deine Haut losgehst. Und deswegen, die Leute werden schreien, sagt die Bibel. Wisst ihr, was in der Bibel steht? Die Menschen werden vor lauter Qual ihre Zungen zerbeißen. Ihre Zungen zerbeißen, sagt die Offenbarung. Dazu predige ich nächsten Sonntag, so Gott will. Was da auf die Menschheit zukommt, die Zunge, muss man drauf beißen, nur mal aus Versehen, dann gehst du in die Berge hoch. Die Bibel sagt, die Menschen der Endzeit werden die Zungen zerbeißen. Das wird für die noch eine angenehme Sache sein, gegenüber das, was da los ist. Dann Angstneurosen, das ist eine richtige Volkskrankheit geworden. Lukas Evangelium Kapitel 21, 65, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Stern und auf der Erde Bedrängnis der Nationen, Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen. Während die Menschen verschmachten von Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Die werden verschmachten, Angst kriegen. Panik. Wisst ihr was? Angststörungen betreffen 14% der Gesamtbevölkerung. Angststörungen. Und jetzt wisst ihr, wie weise die Bibel ist, ne? Das mit am meisten gebrauchte Wort in der Bibel ist, fürchte dich nicht. Also Gott hat die Analyse schon gewusst, bevor die Bibel geschrieben wurde. Jetzt wissen die Menschen am Ende der Zeit, die Angst nimmt immer mehr zu. Und Gott sagt, das wusste ich schon, bevor ich die Bibel geschrieben habe, deswegen habe ich euch ganz oft gesagt, fürchtet euch nicht. Ich kann mich immer nur lachen, wenn Leute erzählen wollen, dass die Bibel nicht aktuell ist. Und dann sagt Leute, ihr seid doch stinklangweilig. Das, was Gott schon wusste vor 5000 Jahren, das werdet ihr in 2 Millionen Jahren nicht hinkriegen. Wenn Gott richtig auftritt, dann würde unsere ganze Intelligenz kleiner als ein Sandkorn sein. Wenn Gott mit uns sprechen würde von seinem Intellekt her, dann würden wir noch nicht mal einen Buchstaben verstehen. Und er macht sich so klein, dass ein kleines Kind von 5, 6 Jahren versteht, dass Jesus ihn liebt. Das ist ein Gott. Ne? Hast du eigentlich schon mal Gott gedankt, dass er sich so erniedrigt hat, dass du die Bibel verstehen kannst? Das ist ja sein Wort. Gott hat sich so klein gemacht, dass du das verstehen kannst. Er hat sich so viel Mühe gegeben, dass du, kleiner Mensch, ihn verstehst. Wenn wir eines Tages bei ihm sind und wir von Sünden frei sind und wir endlich das Leben führen, was wir immer wollten, und wenn Gott dann mal vielleicht anders mit uns spricht, dann werden wir denken, Herr, das hast du für uns getan? Und wir sagen, ja, weil ich dich liebe. Großartig. Also, Angststörungen. Und auch viele Christen sind davon betroffen. Angstneurosen nehmen immer mehr zu. Die Psychiater, die seelsorglichen Berater, die haben keine Termine mehr frei. Dann psychische Erkrankung, 2. Thessalonicher 2, 11 bis 12. Der Grund dafür ist, weil sie die Wahrheit nicht annehmen, sagt Paulus. Sendet Gott ihnen einen Geist des Irrwahns. Wörtlich steht da Psychikus. Ne? Ist das so, Barbara, hast du zufällig das dabei, wie es im Griechischen steht? Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 12. Und vor allen Dingen Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Das hat etwas mit Psycho zu tun, ne? Im Griechischen. Und das ist diese Erhöhung der psychischen Erkrankung, ist ein Gericht Gottes. Warum? Weil der Mensch sich nicht an ihn hält. Das passiert übrigens immer. Wenn du dein eigenes Ding machst und meinst, du kommst dabei raus, wirst du merken, du gehst in die Sackgasse. Psychische Krankheiten sind ein weit verbreitetes Problem in Europa. Sie treffen laut einer aktuellen Statistik rund 38% der Bevölkerung. Das musst du dir mal vorstellen. Also die Welt besteht nur noch aus Psychos. Ja, ist so. Und es ist fürchterlich. Ich möchte mich da nicht lustig drüber machen. Depression ist etwas ganz Fürchterliches. Das wünsche ich keinem Menschen. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin ja selbst so ein Psycho. Ne? Ich habe ja 2 Nervenzusammenbrüche hinter mir. Und ich kenne Angstzustände. In meinen schlimmsten Phasen, damals, als ich noch kein Christ war, deswegen, ich bin ja dadurch zu mir an Jesus gekommen, aber ich habe mich manchmal nicht getraut, 100 Meter aus dem Haus rauszugehen. Ich habe nur meinen Puls gemessen. Ich habe gedacht, jeden Moment falle ich um. Ich habe Angst gehabt, nur Angst, Angst. Mein ganzes Leben bestand nur aus Angst. Und wisst ihr, was dann passiert? Und das ist ein Teufelskreislauf. Das möchte ich heute hier so deutlich sagen. Wenn man jahrelang in Depression ist, dann gibt es eine Sache, die auf einen zukommt. Man wünscht sich den Tod. Man kriegt Selbstmordgedanken. Das ist das Schlimme. Das ist nur noch der einzige Ausweg, den man sieht. Raus aus diesem Leben. Ich bin Jesus so dankbar, dass er mich rausgeholt hat. Ich weiß nicht, wo ich heute gewesen wäre ohne ihn. Immer mehr Erkrankungen des Nervensystems passieren, zum Beispiel auch Demenz. Ist auch eine fürchterliche Krankheit, ne? Dass du so langsam irgendwo noch lebst, aber das Leben wird immer mehr abgeschnitten. Dann werden es fürchterliche Leiden geben. Das habe ich uns vorhin schon kurz mal gelesen. Ich bin gleich fertig, noch 5 Minuten, gib mir, dann bin ich durch. Offenbarung 9, Vers 4 und 5. Und es werden ihnen gesagt, dass sie nach dem Gras der Erde noch irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum schaden und zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Sternen haben. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Also ich habe noch Gott sei Dank noch keinen Skorpionstich bekommen, aber das tut höllisch weh. Und das geht 5 Monate so. Es müssen dafür Qualen auf den Menschen kommen. Und das ist Vers 6, dann in Offenbarung 9. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Das heißt, am Ende der Zeit werden die Leute am liebsten alle Selbstmord machen und Gott lässt es nicht zu. Der Tod flieht. Der Tod flieht. Und wie viele junge Leute haben damit Probleme und auch ältere Leute? Die sehen dann, Selbstmord ist die einzige Lösung. Leute, lasst euch das vom Teufel nicht einreden. Und wenn du jemanden kennst, der mit Selbstmordgedanken geplagt ist, dann helf ihm. Helf ihm. Und vor allen Dingen, richte ihn nicht. Sei Gott, sei dankbar, dass du nicht in solchen Sachen bist. Ja? Und hilf ihm, nimm ihn an die Hand und sag, komm, wir gehen zu Jesus. Jesus kann dir helfen. begleite den. Du musst nicht noch da oben raufhauen. Finsternis bekämpft man nicht, indem man die Finsternis darauf kloppt, sondern indem man mit einem Licht hineinleuchtet. Und das ist das, was Leute brauchen, die am Boden sind. Wir haben heute als Christen die größte Chance aller Chancen. Die Leute werden immer kaputter. Die Leute werden immer verzweifelter, immer mutloser. Und die Bibel sagt, dass wir das frohe Evangelium haben, die Botschaft. Jesus nimmt mich an, wie ich bin. Er liebt mich mit meinen ganzen Fehlern. Das ist doch zum Aufatmen. Wir haben einen Gott, der nimmt uns an der Hand. Und egal, wie geistlich verrückt wir sind, er lässt uns nicht los. Er nimmt uns an der Hand und führt uns wo? Wohin? Bis es nach Hause geht. Jesus hält uns fest. Er hält uns fest. Wir lassen oft los. Wie oft habe ich Jesus losgelassen? Aber er hat mich nie losgelassen. Wie oft bin ich eigene Wege gegangen? Und er hat mich immer wieder eingeholt. Jesus ist ein Meister daran, etwas bis zum Ziel zu vollenden. Jesus sagt, niemand ist verloren gegangen, außer der Sohn des Verderbens, Judas Ischariot. Aber er sagt, niemand ist verloren gegangen. Der aufbrausende Petrus, der heute Hü war und morgen hot, der am Ziel. Markus, der Ängstliche, der später dann wieder dazugekommen ist, auch er ist ans Ziel gekommen. Und auch du kommst ans Ziel, wenn du dich an ihn hältst. Jedes Jahr, und das ist zum Schluss nochmal eine Botschaft, die hat mich erschüttert. Jedes Jahr nehmen sich mehr als 800.000 Menschen weltweit das Leben. Die WHO hat mehrmals einen globalen Bericht über Suizide veröffentlicht. Und jetzt passt auf, und das tut, wenn ich sowas lese, könnte ich heulen. Alle 40 Sekunden bringt sich ein Mensch auf dieser Erde um. Ist das nicht furchtbar? Vielleicht bringen sie sich um, weil sie keine Alternative haben. Und versteht ihr, warum ich jetzt das alles sage? Frauenfrühstück, Männersache, für die Kinder was machen. Wir müssen raus, wir müssen den Menschen die Botschaft bringen. Noch ist Zeit da. Noch reicht der Jesus die Hand. Und wir schlafen nicht, wir gucken auch nicht auf den Coronavirus. Dann soll er doch kommen. Wenn der Herr Jesus will, dass wir noch 80 Jahre leben, dann kann auch der Krebs uns nicht besiegen und auch der Coronavirus. Dann können wir den liederweise trinken, da passiert gar nichts. Wenn Jesus will, dass wir leben, Leute, dann leben wir so lange, bis er sagt, jetzt kommst du nach Hause. Und wir Christen sollten uns nicht verrückt machen lassen. Wir sollten den Menschen jetzt sagen, die Botschaft bringen. Ich habe einen Bericht gelesen, damit möchte ich schließen. Da unten in Wuhan, da wo das alles passiert ist, da sind auch Christen. Und einige Leute, die haben die anderen nicht mehr aufgenommen. Die haben gesagt, bei uns kommt keiner mehr rauf. Und wisst ihr, was die Christen gemacht haben? Die haben gesagt, ihr könnt bei uns schlafen. Wir haben Jesus. Wir sind nicht lebensmüde, aber wir lassen Leute nicht irgendwo im Regen stehen. Wo ich das gelesen habe, da habe ich echt geheult. Bin ich ehrlich? Ich bin nicht nah am Wasser geworden. Da habe ich geheult, weil ich mich so gefreut habe. Das gibt Menschen, die fürchten den Tod nicht. Warum? Weil Jesus da ist. Versteht ihr? Wir müssen uns nicht Sorgen machen, was kommt auf uns zu. Wir haben das alles gehört. Und jetzt zum Schluss, auch heute, die Botschaft. Jesus gibt jeden Befehl in der Bibel. Wisst ihr, was da an mir steht in der Offenbarung? Sag mal, und sie tun. Wer sagt denn da ständig? Gott. Das heißt, jedes Gericht ist in seiner Hand. Versteht? Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst nie Angst zu haben, wenn Gott dein Herr ist. Er ist bei dir. Du kannst sagen, Herr, du kennst mich, ich bin Angsthase. Dann sagt Gott, weiß ich. Deswegen habe ich ja auch so oft gesagt, fürchte dich nicht. Und er ist bei dir. Du musst auch nicht der Hero sein. Ich bin das auch nicht. Ich bin ehrlich zu euch. Ich bin nun jetzt auch Opa geworden. Und wenn ich meine kleine Ashanti sehe, dann brennt mein Herz vor Freude. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass diese ganzen Katastrophen mein Herz nicht bewegen, wie sie mal groß wird. Wenn das stimmt in 20 Jahren, dann ist sie eine junge Frau. Und ich würde lügen, wenn mich das kalt lässt. Da würde ich lügen. Aber wisst ihr, was ich dann mache? Wenn ich manchmal nachts wach liege und dann kriege ich Angst und dann weine ich um meine Kinder auch. Und dann gehe ich zu Jesus. Und ich sage, Herr, du verstehst mich, weil dein Herz weint auch, wenn du das alles siehst. Nimm mir diese Tränen. Nimm mir diese Tränen und schenk mir Freude, dass ich freudig in dir bleibe. Nimm meine ganze Angst. Und dann habe ich immer wieder erfahren in meinem Leben, dann kommt er mit einer unglaublichen Liebe, nicht über unsere Köpfe weg, nimmt uns an die Hand und sagt, mein Kind, ich weiß, dass du Angst hast. Kennt ihr dieses Bild? Dieses Bild liebe ich. Das ist ein Bild für Gott, den Vater, dieser große Mantel. Und das Kind geht da so rein und er hält den Mantel rum. Und wisst ihr, egal ob Ingo schon ein bisschen älter ist und Elsie und wie wir alle da sind, oder Joachim und auch ihr Eltern Barbara, ihr seid nie zu alt, um als Kind Gottes das Recht zu haben, ein Kind sein zu dürfen. Das ist so schön. Du kannst sagen, hey, ich bin 80, habe trotzdem Angst und sagst, weiß ich doch. Du bist für mich noch wie ein kleines Kind. Du bist 80 Jahre, bist ein grau geworden, ein paar Falten, aber für mich bist du ein ganz junger Spund. Und ich liebe dich. Komm bei mir hin. Komm zu mir. Bei mir findest du Ruhe. Das wünsche ich euch, dass wir das mitnehmen. Bei all dem, ich muss so klar sprechen, weil die Bibel so klar spricht. Und lasst uns dafür beten. Das wollen wir jetzt tun. Wenn wir können, stehen wir auf. Und beten noch mal gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, wenn wir das alles hören und sehen, was auf dieser Welt noch passiert, dann wollen wir ehrlich sein, dann, ja, Herr, dann kriegen wir auch Angst. Und das hast du alles schon gewusst. Und deswegen hast du uns dein Wort gegeben, deswegen sprichst du so oft, fürchte dich nicht. Vater im Himmel, wenn wir das alles sehen, dann möchten wir unsere Angst jetzt und hier in deine Hand legen. Und ich bitte, dass du uns hilfst, dass wir diesen Blick haben auf dich. Herr Jesus, wir möchten auf dich sehen. Wir schauen nicht auf die Gerichte, wir schauen auf dich. Du hast uns gesagt, du bist bei uns alle Tage bis ans Ende. Und egal, was für ein Tag noch auf unser Leben kommt, egal wie schwer es ist, deine Zusage, die steht, und wir nehmen dich beim Wort. Du bist alle Tage bei uns. Dafür beten wir dich an. Amen.